Du bist der Titelverteidiger. In meiner Story bist du ja, der Titelverteidiger.
Ich für Lauch. Das ist die Weltlauch.
Die Weltlauchmeisterschaft. Genau.
WLO.
WLO, die World Lauch Organization.
Organization, ja.
Let's get ready to rumble! Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer...
Hä? Ja, red doch weiter. Ich kann doch auch mal während deiner Ansage, die du jedes Mal machst, reinsprechen. Komm,
du kannst doch jetzt nicht in meine Ansprache... Du machst meine Ansprache kaputt. Das ist doch meine Ansprache. Kannst du doch nicht einfach reinlabern. Das geht doch nicht. Du hast da so reinge... Du hast so, als wenn ich so eine Rede halte, auf so einer Hochzeit, die irgendwie, wo alle was sagen wollen, und du hast im richtigen Moment, wo der Priester sagt jetzt, hört, hast du da gesagt. Also dann mach du das doch. Dann hört bloß, dann sagt, begrüßt du doch mal die Leute. Dann guck mal, ob das so gut wird.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Bratwurst und Baklava. Aha. Basti hat schon genau den richtigen Modus, denn man kann auch mal sagen, ohne dass man den anderen stört. Wie geht's dir, Basti? Alles gut, mein Lieber?
Mir geht's ganz okay, du Fickfehler. Ich hatte wilde Träume.
Oh, okay.
Ja.
Und hat sie gefallen?
Diesmal war es nicht du und dieses riesige Glas voll Vanille-Eiscreme. Ich habe geträumt, ich würde auf die Wunde von dem Milliardär aufpassen, der mir sein Geld vermachen will. Und er hat vier Hunde und die bringe ich dann einfach Stück nach Stück aus Versehen um. Also wirklich alle so. Weißt du, der erste, er trinkt im Teich, dann steht meine Frau draußen mit den restlichen drei, sagt, ey, komm da raus, ey, wir müssen ihn wiederbeleben. Und in dem Moment, wo ich anfange, diesen Hund Mund zu Mund wiederzubeleben, weil so richtig in die Lefzen rein zu pusten, zieht ein anderer Hund auf die Straße und wird vom LKW überfahren. Und dann versuche ich den so mit so Gaffertape wieder zusammenzubinden und so. Der ganze Traum war ein einziges, ich bin in einer Katastrophe, wie in einer Lawine, die ich nicht mehr aufgehalten kriege.
Okay, jetzt warte mal. Während du mir deinen Traum erzählt hast, du merkst, guck mal, was für ein guter Freund ich bin. Okay?
Gute Freunde zeigen sich dadurch aus, dass sie das halt selber von sich sagen. Ja. Das ist,
habe ich natürlich sofort recherchiert und bin auf eine Traumdeutungsseite gegangen.
Oh mein Gott.
Um zu gucken, was wir hier finden. Also du hast sie jetzt getötet, ja?
Nicht getötet, nein, nicht Tier. Oh nein.
Hast du gemacht?
Ich habe keinen Jeffrey Dahmer. Du bist so ein Arschloch. Weil du auf deine komische Seite gegangen bist, hast du mir nicht zugehört, was passiert ist. Deswegen hast du nebenbei auch nicht über den naheliegenden
Gegner. Ja, du hast irgendwie Hunde den Mund zu Mund.
Ich habe aus Versehen jeden einzelnen Hund umgebracht, aber nicht absichtlich, sondern aus Versehen, okay?
Ja, okay, aber das ist egal.
Wie das
hier
ist
steht
egal.
Drin, wenn in Träumen Tiere getötet werden, möchte sich der Träumende endlich von unterdrückten Gefühlen befreien und diesen einen Platz im Leben geben. Wenn sie sich sogar um wilde Tiere wie beispielsweise ein Stachelschwein oder Zebra handelt.
Ein Stachelschwein oder wer träumt denn von Stachelschwein oder Zebra?
Ist der Druck von der jetzigen Situation ausgehend besonders groß. Aber guck mal, bei dir waren es keine wilde Tiere. Also das habe ich jetzt von der Seite nicht, dass wir jetzt Urheberrechtsklagen bekommen. Traum-deutung.de Basti, das sind gute Quellen, um einfach zu gucken, was mit dir los ist. Aber dieser Punkt, dass du dich von unterdrückten Gefühlen befreien möchtest, kann ja vielleicht sein. Vielleicht unterdrücke ich dich einfach.
Nee, ich glaube, es geht eher darum, dass ich mein Gefühl freien Lauf lasse und dir endlich gestehe, dass ich nicht nur menschlich, sondern auch sexuell mich von dir angezogen fühle. Dass ich schon immer davon träume, dass du dir dein kleines türkisches Brusthaar langwachsen lässt und ich dann mit meinen frisch gemachten French Nails, ich möchte als Frau leben, ich möchte Bastiana heißen, ich möchte eine blonde Perücke tragen. Was denn?
Bastiana ist ein geiler Name, Digga. Oh,
damit kann man problemlos Lothar Matthäus heiraten. Oh, deinen löchrigen Bart möchte ich mit meinen Händen durchfahren. Geil. Mm.
Bro, solange ich bei dir wohnen kann, kein Problem.
Vielleicht hieß mein Traum auch einfach nur so viel wie, besser sollte ich nicht als Hundesitter arbeiten. Vielleicht hieß es auch nur das.
Aber wie hast du die aus Versehen, guck mal, wie tötet man aus Versehen Tiere? So, ich mache mir mal einfach ein Messer an meinen Schuh und laufe in der Wohnung rum.
Guck mal, da merkt man wieder, dass du einfach nicht zugehört hast. Das ist einfach krass, du wirst für die Scheiße hier bezahlt und hörst mir nicht zu. Ich habe dir erzählt, der erste Hund ist ertrunken, aus Versehen ertrunken.
Und du warst dafür verantwortlich?
Nee, er war an der Leine, ne? Also er ist halt ertrunken und dann ist er, also er war dann in dem Moment, wo er ertrunken ist, war halt nicht an der Leine. Aber
okay, davor, Basti, jetzt was? Gehen wir das mal der Reihe durch. Wenn du zu mir sagst, ich habe in meinem Traum Tiere getötet, okay? So hast du das Thema eröffnet. Ich hatte einen ganz schlimmen Traum, ich habe Tiere getötet.
Nein, ich habe das Wort Tiere getötet, allein
oder
schon diese
Hunde
Formulierung.
Getötet.
Auch getötet, der Begriff getötet fiel nie.
Ja, was hast du? Du hast ihm das Leben genommen. Ja, und jetzt? Guck mal, du bist so ein. Guck mal, das ist so richtig Kartoffel. So, du bist so der Nachbar, mit dem man sich streitet. Verstehst du? Dann geht's vor Gericht. Und dann sage ich so vor Gericht: Ja, er hat dann gesagt, dass er die getötet hat. Ich habe nicht gesagt getötet, ich habe gesagt umgebracht. Ja. Genau der Typ bist du, Alter.
Das ist aber wichtig. Das ist wichtig, wie soll man sagen? Die Formulierung ist am Ende entscheidend auf Absicht oder auf Nicht-Absicht. Und in dem Fall natürlich ganz klar nicht absichtlich. Die sind mir versehentlich kaputt gegangen, die Viecher.
Ja, das ist traurig.
Ja.
Ja, aber und dann hast du einen Hund mit einem Hund Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht.
Ich habe den ertrunkenen Hund Mund-zu-Mund beatmet, ja.
Jetzt eine ehrliche Frage, kann man das wirklich machen?
Ja, kann man, glaube ich.
Und wie macht man das dann? Also dann in die Nase rein, oder?
Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es ist schwierig, einen Pitbull Mund zu Mund zu beatmen, weil du theoretisch, du bei deiner Größe ja mit dem gesamten Kopf, könntest du dich ja theoretisch über die Luftröhre stülpen. Du müsstest einfach deine ganze Rübe in das Maul von dem Pitbull schieben und würdest dann direkt in die Luftröhre reinpusten, wie in so ein Fagott. Theoretisch würde ich sagen, ist es möglich, soweit ich weiß, kann man Hunde über die Nase Mund zu Mund beatmen, also Mund-zu-Nase-Beatmung.
Mund zu Nase,
ist allerdings, glaube ich, auch schon was man eigentlich nicht unbedingt will in seinem Leben. Ich glaube, das ist schon ein bisschen eklig.
Ja, aber es geht halt um Leben,
es
oder?
Es geht um Leben und Tod. Und ich würde Otto durchs Arschloch beatmen, wenn ich müsste.
Aber jetzt stell dir mal vor.
Was für ein Satz.
Ja, das ist ein super Satz. Das ist ein tolles Zitat. Ich würde Otto, also für die Leute, die nicht wissen, dass dein Hund Otto heißt.
Dieser Satz ist eigentlich sehr interessant. Blas dem Komiker ins Arschloch.
Ja.
Holla, die.
Aber glaubst du, Basti, dass diese Situation, dass man da sofort so reagieren könnte? Also jetzt muss ich mal vorstellen, es ist wirklich eine Ausnahmesituation. Notfall, du kommst irgendwo hin, jemand ist umgekippt. Keine Atmung. Könntest du dir vorstellen, weil ich muss ja wirklich sagen, die Leute, die das machen, hey, Respekt, Alter.
Jemanden,
den du nicht kennst. Ja, Mund-zu-Mund-Beatmung. Jemanden, den du nicht kennst, keine Ahnung. Und dann, bam, sofort reagieren. Also finde ich wirklich sehr ehrenhaft. Wahnsinn.
Finde ich auch. Ich glaube auch, dass es da es geht um eine Leben- und Todsituation in dem Moment. Ne? Ja. Und ich glaube, dass man dann wahrscheinlich schon in Anführungszeichen da drüber steht und es dann einfach macht. Ich kann es aber nicht beurteilen, ich habe es nie getan.
Ich auch nicht.
Aber ich glaube, was es auf jeden Fall gibt, es gibt Aktions- und Vermeidungstypen. Und ich habe letztens ein Video gesehen von einer Frau, die war in so einem privaten es muss ein Krokodil gewesen sein, weil nur, glaube ich, Krokodile die Todesrolle machen. Die war in einem Krokodilpark, so irgendwie in Florida oder so. Es war aber Indoor.
Oh, ich weiß, welches du meinst. Sie steht links, das Krokodil ist im Wasser, ist so eine Mitarbeiterin von diesem Park. Ja, und dann springt der Mann.
Ja, lass mich doch jetzt die Geschichte kurz erzählen. Ja, genau dieses Video. Ja, genau dieses Video.
Wir sind wie so ein Ehepaar, ja, das gerade einem anderen Ehepaar was erzählen will. Und du fängst an und ich rede immer so rein.
Ja, und dann kommt es aber eines Tages, kommt es zu ähnlichen Gewalt. Nach 50 Jahren Ehe geht der Alte in die Garage, holt die Axt und dann ist Feierabend.
Basti, also, hallo.
Was?
Das ist kein Traum. Das ist eine ekelhafte Fantasie, die du hast.
Naja, also. Nein, für dich, Alter, für dich brauche ich keine Axt. Für dich nehme ich ein Brotmesser. Also, okay. Jedenfalls. die Frau steht im Wasser und will dieses Krokodil irgendwie füttern. Das Krokodil schnappt aber die Hand und begibt sich sofort in das, was man bei Krokodil... Krokodile können ja nicht abbeißen. Die haben keine Kaubewegung. Das heißt, wenn die Fleisch aus einem Opfer herausreißen wollen, dann machen die das bei einer Drehbewegung.
Stimmt nicht, hängt von der Spezies ab. Es gibt das Kaukrokodil.
Okay.
Google mal. Und dann wirst du richtig dumm gucken.
Ich werde auf gar keinen. Was gibt's noch? Den Krokodok? Hast du auch schon den Krokodok getroffen oder was?
Das Kaukrokodil. Ist ansässig in Südaustralien und das ist das einzige Krokodil.
Ich hasse dich.
Was dessen Kiefer, das reicht gar nicht so weit nach vorne. Dessen Kiefer ist vielleicht so 8 Zentimeter lang, ungefähr eine bastianische Penislänge. Und das kann dann kauen. Okay, weiter jetzt.
Oh Mann. Der einfach Spaß hat daran, dass er zurück im Leben ist. Ich hasse dich. Also, das Krokodil begibt sich in die Todesrolle, die Krokodile machen, um Fleisch aus ihren Opfern herauszureißen. Also in so einer Art, nennt man das Zentrifugalbewegung, ich glaube schon, in der es sich mit dem Schwanz in eine Drehung begibt. Und durch diese Kraft, die es erzeugt, durch die mehrfache Drehung, wird es am Ende wie ein Gummiband, das man halt ganz oft zwischen der Hand hin und her reibt, wird Kraft erzeugt und ja, dann... gibt es die einzige Möglichkeit, die man hat, um das im Sinne mit einem intakten Arm zu überleben, was diese Frau sofort macht, was ich sehr beachtlich fand nebenbei in der Situation, sich selber mitzudrehen.
Aber warum jetzt Zentrifugalkraft? Also warum jetzt Zentrifugalbewegung? Weil die Zentrifugalbewegung ist ja nur durch diese Beschleunigung, werden Teile nach außen gedrückt. Die drehen sich um die eigene Achse. Ich will einfach nur hier, wenn Rainer Reimfort zuhört.
Rainer Reimfort. Das ist ein Rappername. Rainer Reimfort.
Das ist der Bruder von Harry Weinfort. Ja,
nee, ist der Bruder von Rappi Rappistan. Ey, fick dich doch mal die Scheiße.
Aber Basti, sei mal ehrlich, Alter. Das ist doch. Würdest du dich trauen?
Also das was ich übrigens gesagt habe, die Zentrifugalkraft ist in diesem Fall völlig richtig, denn es ist eine Fliehkraft, eine Trägheitskraft, die sich bei einer Dreh- und Kreisbewegung auftritt und radial von der Rotationsachse nach außen gerichtet ist. Zum Beispiel das Kettenkarussell. Ja, von mir aus ist es keine Ach, fick dich doch, verdammte Scheiße, Cola, du gehst mir heute richtig... Du willst mir nochmal nicht zuhören und einfach blöd.
Ich liebe dich.
Also, okay. Also, das Krokodil dreht sich. Es reißt damit Fleisch aus dem Körper. Der einzige Weg, es zu überleben, ist, indem man sich dann selber in diese Drehung begibt. Das macht diese Frau, was ich schon krass fand. Also in der Situation so mitzudenken. Klar, die sind irgendwie auch trainiert für den Fall, dass sowas passiert. Aber ich finde es trotzdem, wenn ein Krokodil deinen Arm oder deine Hand im Mund hat, im Maul hat, dann noch klar denken, Respekt.
Ja.
Und jetzt sieht man aber völlig das gute alte, wunderbare psychologische Konstrukt der Verantwortungsdiffusion. Links von diesem Glaskasten, in dem sich diese Frau befindet, sind die Gäste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchem Zoo der Welt sowas so präsentiert wird, dass die Leute da einfach rein können. Egal. Jedenfalls springt dann ein Mann mit Glatze bei und springt auf das Krokodil, um es am Drehen zu hindern. Und wir sprechen wirklich von einem 4-5 Meter Krokodil. Jetzt hier nicht von so einem Pisser, sondern wirklich von so einem Vieh, wo du einfach absolut nicht in die Nähe willst. So gar nicht. Und daneben steht ein anderer Mann, der einfach nichts macht. Gar nichts. Du kennst das Video ja, ne? Also daneben steht einer, der macht nichts. Und natürlich schreiben ganz viele im Internet darüber, was für ein feiges Schwein der ist. Ich kann es aber irgendwie verstehen. Also das heißt, ich kann es verstehen. Es bleibt trotzdem falsch, nichts zu tun. Aber ich verstehe, was dich in diesem Moment dazu versetzt, dass du nichts tust.
Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Also, Bro, das ist halt ein Krokodil. Okay? Also, bei einem Menschen, der einem anderen Menschen wehtut, kannst du ungefähr abwägen, okay, ich müsste jetzt das machen. Aber, guck mal, heute habe ich zum Beispiel auch gelesen, heute Morgen, ein Mann ist gestorben in Australien, weil er eine Braunschlange, die sich um das Bein des Kumpels gewickelt hat, er wollte seinen Kumpel retten und dann hat die Braunschlange ihn währenddessen selber gebissen und er ist gestorben.
Ja.
Und du bist ein Held.
Aber ein toter Held.
Oh ja, genau. Und auf deinem Grabstein steht dann so, he was a hero. Ja, aber das war's dann auch schon. Verstehst du?
Viel mehr steht so, da nicht. Nee.
Weil das beißt dich und so, ich bin ein Held. Und so ist auch mit dem Krokodil. Stell dir mal vor.
Ja, aber so, es geht ja eher um den psychologischen Effekt, ja, den das hat, dass manche Leute handeln und andere nicht.
Ja, ich das bin gleiche, voll bei, ja.
Das gleiche, es gibt ja so Situationen, zum Beispiel im Flugzeug, wo jemand ohnmächtig wird und dann ein Passagier das Ruder übernimmt. Oder letztens habe ich eben gesehen, ein Fluglehrer ist mit seiner 15-jährigen Tochter, der hat einen Herzinfarkt, ist, ich weiß nicht, ob er gestorben ist, aber war zumindest komplett bewusstlos, ist mit seiner 15-jährigen Tochter geflogen, die noch nie ein Flugzeug bedient hat, und die hat dann alleine dieses Flugzeug gelandet. So, es gibt Menschen, die sind in Wahnsinn. Der Lage, in einer Stresssituation übernatürlich zu, oder sagen wir mal, übermenschlich beherrscht zu handeln. Und es gibt andere, die in eine völlige Schockstarre verfallen, die ich auch verstehen kann. Also, es ist nachvollziehbar, in dem Moment, wo da einfach ein 5-Meter-Krokodil von 300, 400 Kilo anfängt, sich zu drehen, du nicht die Eier hast, dich da drauf zu werfen. Aber der andere Typ hat keine Sekunde gezögert.
Ja, Bro, ich war vor Jahren, du weißt ja, ich bin inzwischen kein Freund mehr eines Zoos. Also, wenn ich da so durchgelaufen bin, ich habe nur diese Viecher gesehen. Oh mein Gott, wie ich Schiss bekommen habe, Alter. Deswegen ist jetzt für mich, Australien ist so, nee, mach ich nicht. Da, was, nein, warum? Da töten dich Blumen. Verstehst du? Ja. Da ist ein Löwenzahn, du läufst dran vorbei.
Tot.
Aber diese Blüten, Alter, irgendwas ist so giftig, du stirbst. Einfach. Also, weil es gibt ja auch, welche Blumen sind das? Sind das Gänseblümchen? Sie liebt mich nicht, sie liebt mich, womit man das da macht?
Ja.
Ja, genau. Und jetzt in Australien, das ist so, sie liebt mich, sie liebt mich. Und du bist einfach tot. Weil die Pflanze halt übelst giftig ist, Mordok. Da kannst du nicht so, ich schenke ihr Blumen oder, da stirbst du. Ich hab unglaublichen Respekt vor Menschen, die in solchen Situationen reagieren. Ich hatte selber schon mal ein paar Notfallsituationen. Ja, also ich bin in solchen Situationen manchmal sehr kaltblütig, sagt man im Türkischen. Also ich kann dann sehr objektiv reagieren.
Du gehst dann einfach.
Nee, aber mich verreißt es dann, Digga. Also danach beschäftigt mich das sehr. Also ich brauche sehr viel Zeit zum Verarbeiten. Ich war mal bei einem epileptischen Anfall von einer Familienangehörigen und da bin ich halt total cool geblieben. Alle drumherum sind halt komplett ausgerastet, waren halt total überfordert, geweint, geschrien, weil man das nicht zuordnen konnte. Und ich war halt so, du gehst jetzt raus, du bist jetzt ruhig, du rufst jetzt den Arzt, du machst jetzt das, raus hier. Nein, ich will nichts hören, weißt du? Also ich bin da schon cool geblieben. Oder ich habe mal einen Autounfall, einen schweren Autounfall. Da war leider der Fahrer nicht mehr drin im Fahrzeug. Der, was dann später rauskam, der ist dann aus Panik über diese, wie heißen diese Wände, Basti? Die
Schallschutzmauer,
genau, über die Schallschutzmauer ist er gesprungen. Der hat dann wahrscheinlich irgendwie Panik bekommen. Da bin ich auf der Autobahn gewesen und auf einmal.
Ja, also da war ein Unfall und du wolltest zu einem Auto, das verunfallt ist, oder?
Richtig. Also es waren schon so Autoteile auf der Autobahn. Habe ich eine Vollbremsung gemacht, also wirklich dann alle Autos. Ich war in der zweiten Reihe, war ich dann. Und sofort ausgestiegen, halt zum Unfallfahrzeug gelaufen, aber das Fahrzeug war leer. Die Tür stand offen, das Fahrzeug war leer, das Fahrzeug war zerfetzt, Airbag war offen und so. Und später kam dann raus, weil wir haben dann den Fahrer gesucht.
Der war gar nicht da.
Der war gar nicht da. Und da war ich aber auch so, dass ich gesagt habe, hey, du guckst mal da, sie gehen jetzt mal bitte zurück, weißt du, also.
Du bist eigentlich Katastrophenkurser. Also dich kann man theoretisch, wenn der Vulkan ausbricht, das Flugzeug abstürzt oder das Schiff untergeht.
Nee, weil ich danach psychisch kaputt bin.
Das interessiert ja erstmal nicht.
Ja, also in der Situation braucht man mich, danach kann man mich wegwerfen. Sind schon harte. Bro, ich habe einmal nur eine Wiederbelebung gesehen. Ich war danach Ciao Kakao. Also so eine Herzmassage. Und wenn man mal sieht, wie die diesen Brustkorb eindrücken, Alter, Und wenn du da daneben stehst, ist halt schon heftig.
Und warum hast du das gesehen? Auch bei einem Unfall, oder?
Auch bei einem Unfall, ja. Und das war echt heftig. Also, ja, manchmal gibt's halt so Lebenssituationen. Deswegen meine ich ja, manche sind dafür gemacht, manche Menschen. Deswegen nochmal liebe Grüße an alle Rettungssanitäter und Ärzte, die da jeden Tag oder alle paar Tage halt mit sowas beschäftigt sind.
Ja,
und,
jeden Tag. Rettungssanitäter ja. Wahrscheinlich jeden Tag.
Schon, oder?
Ja, es gab jetzt lange eine Diskussion darüber, ob es posttraumatische Belastungsstörungen, glaube ich, bei Rettungssanitätern, ob das ein Grund ist, aus dem Beruf auszuscheiden und ob die dann in so eine Art Frührente gehen dürfen. Ich glaube, es gab jetzt ein Gerichtsurteil. Ich kann das aber nicht, ich will jetzt nicht irgendwas komplett Falsches sagen. Aber es wurde darüber diskutiert und die Krankenkassen wollten die Behandlungskosten nicht übernehmen und so. Und dann hat sich doch irgendjemand mit Gehirn eingeschaltet und gesagt, ey, habt ihr eine Vorstellung, was diese Leute jeden Tag sehen müssen? Also wir sprechen ja jetzt nicht nur, weil so Rettungssanitäter finden nicht nur die tote Oma auf der Couch, was auch schon belastend sein kann. Aber da kann man dann immer noch sagen, okay, da ist eine ältere Dame irgendwie mit 85 auf dem Sofa verstorben. Und von das kann belastend sein. Aber tote Kinder, verbrannte Menschen, diese Scheiße, die die sehen müssen, das ist schon richtig heftig. Und da gibt es, glaube ich, also zumindest so wie ich das verstanden habe, viel zu wenig psychologische Betreuung. Für die, die das machen. Ne? Also natürlich die Opfer von Gewalttaten oder von Unfällen, die haben ja das Angebot, zumindest sowas wie eine Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Lange Zeit galt das aber, glaube ich, für Menschen im Rettungsdienst nicht. Und es gibt einen sehr guten Film mit Nicolas Cage darüber, Bringing Out the Dead, wo er in New York rumfährt und als Rettungssanitäter unterwegs ist, 2000 von Martin Scorsese. Mhm. Und der ist halt auch heftigst. Also da ist natürlich ein Hollywood-Film, aber ein sehr düsterer Hollywood-Film. Und da ist der betreffende Hauptcharakter auch in so einer Art nicht enden wollenden Schleife gefangen. Also er hat mal einen verloren oder ich glaube ein Kind verloren, ich weiß nicht mehr, also bei einem Rettungseinsatz und versucht seitdem alle zu retten und gerät dann in so eine totale Panik dabei und so eine totale, wie soll man das nennen, einfach so eine, alles wird zur Katastrophe. Eine Spirale. Also ich glaube, dass das schon ein Job ist, besonders Rettungssanitäter etc., die von uns eine enorme Anerkennung verdienen.
Und absolut.
Echt ein heftiger Job ist.
Und ich finde es traurig, dass dann Krankenkassen solche Kosten nicht übernehmen wollen. Man muss sich mal vorstellen, dass ja so eine posttraumatische Belastungsstörung ist ja nicht, dass die sagen, hey, ich will jetzt in Urlaub. Also zahl mal einen Thailand-Urlaub oder so. Man will einfach die Behandlungskosten oder halt so diese Umschulung oder irgendwas. Verstehst du, dass zumindest jemand sagt, hey, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, stell dir mal vor, Alter, ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung nach dem Tod meines Vaters. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, klar, man sagt, man könnte jetzt sagen, ja, aber das ist ja eine persönliche Bindung, die du hast. Aber, Bro, was ich gesehen habe und was aber ein Rettungssanitäter oder eine Rettungssanitäterin, Notarzt jeden Tag sieht, jeden Tag, Unfälle hier, keine Ahnung, Todesfälle da, danach musst du ja noch mit Angehörigen reden, manchmal musst du zu den Leuten nach Hause gehen, es gibt ja auch so, manche Rettungssanitäter haben ja eine spezielle Ausbildung, dass sie dann noch mit den Leuten vor Ort reden. Weißt du, und die psychologisch betreuen müssen. Alter, das ist ein Hardcore-Job. Und dann kannst du nicht nach Hause kommen. Also klar können das bestimmt ein paar, die haben dann ein richtig dickes Fell und können dann einfach abschalten. Gehen nach Hause, sagen, Jungs, sollen wir heute kegeln gehen, was machen wir? Gibt's bestimmt. Aber dann gibt's halt auch den einen oder anderen, der nach Hause geht, sich vor den Fernseher setzt und auf einmal kommen Bilder. Wupp, wupp, wupp. Oder im Bett ist und auf einmal kommen diese Bilder. Und das verarbeitest du, das machst du manchmal auch im Traum. Und dann geht es ein halbes Jahr, ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre. Aber das verfolgt dich, diese Bilder. Und es wäre mein Vorschlag, auch zum Beispiel, was ich sehr cool fände, ist, wenn die selbst mal psychologische Beihilfe in diesem Job, verstehst du, dass das eine Regelmäßigkeit sein sollte, dass die einen eigenen Beistand haben. Jemand, der in regelmäßigen Abständen mit den Leuten redet oder auch immer da für die da ist. Aber ob man das dann auch so in Anspruch nehmen kann oder in dem Moment sich bewusst ist, dass diese Bilder einen innerlich zerfetzen, das ist halt auch die Frage.
Genau, ich glaube, dass das auch ein Prozess ist, dass einem erstmal klar, also erstens ist es wahrscheinlich auch ein bisschen das Gefühl, Schwäche zu zeigen, wenn man zum Beispiel sagt, ich kann das nicht mehr. Ne? Also wir hatten zum Beispiel letztens jemanden, ich anonymisiere ihn jetzt mal, den hatte ich in der Show sitzen, der hatte mir mal geschrieben, dass er immer unsere Podcast-Folgen in einem Kinderhospiz laufen lässt. Dass viele der Kinder sich wirklich schon freuen, wenn Alliterationen oder Bratwurst und Baklava jetzt wieder neu erscheinen, weil das dann über die ganze Station über so einen Lautsprecher gespielt wird. Genau, und der hatte mir dann auch geschrieben, dass oder er war in meiner Show und sprach mich darauf an, dass er das war, der mir das mal geschrieben hatte, und dann hat er mir danach nochmal geschrieben, dass er aber mittlerweile dort nicht mehr arbeitet, weil er das nicht mehr konnte irgendwann. So, und das finde ich enorm respektabel. Also, es sind nicht die eigenen Kinder, die man dort verliert, und trotzdem das, was man dort sehen muss jeden Tag, das ist einfach, ich spreche auch in meinem Programm über Hospizarbeit und sowas, Pflegearbeit, das ist einfach unverhältnismäßig, und da müsste die Gesellschaft das viel mehr auffangen, was solche Leute leisten, und natürlich die Krankenkassen. Da müsste es viel mehr Angebote für die Menschen geben, sich in Anführungszeichen von diesem Job zu erholen, weil wie willst du das? Das ist nun mal nicht an der Supermarktkasse arbeiten, das ist nun mal nicht Comedian sein, so, sondern das ist schon absolut krass.
Aber es gibt halt auch, es gibt da halt auch sehr schöne Momente. Verstehst du? Also diese Bindung, die man da halt auch aufbaut, und meistens, du weißt es selber, gehen die Menschen, die betroffen sind, damit ganz anders um als wir Außenstehende.
Das stimmt.
Es ist ein hart, also ich möchte überhaupt, nicht das, ich habe das gar nicht darauf gemeint, was du vorher gesagt hast, sondern ich meine halt, ich war mal in einer Einrichtung und mit Kids, und das ist eine ganz andere Energie dort, Bruder. Verstehst du? Die sind klar, sind die betroffen und so, aber die gehen ganz anders damit um, und das ist eine andere Freude, weißt du? Die halt mit kleinen Dingen halt auch haben. Aber ich bin voll bei dir, dass wir als Gesellschaft solchen Einrichtungen, Mitarbeitern einfach viel mehr Aufmerksamkeit, auch viel mehr Kraft, aber halt auch viel mehr Support geben müssten.
Ich glaube, das wäre wichtig. Dass, also ich weiß nicht, was man, das kannst du nicht mit Geld aufwiegen. Du kannst jetzt nicht unglaublich gut bezahlen, dadurch wird der Job einfacher, das wird er nicht. Es bleibt so oder so ein knochenharter Job, das zu machen. Und das macht man im weitesten Sinne, denke ich mal, aus Idealismus. Niemand, also das machst du nicht, weil du viel Geld verdienen willst oder so, sondern das machst du wirklich für die gute Sache so, und weil du weißt, absolut, dass du damit Menschen wirklich hilfst. Aber beispielsweise Krankenkassen sind für mich immer ein gutes Beispiel, die ja oft reine Zahlenentscheidungen fällen, ne? Also zum Beispiel, wie viel kostet eine Vorsorge so. Also so erschreckend das ist, wir haben ja schon mal über Krebsvorsorge gesprochen. Ich kann dir garantieren, dass viele Krebsvorsorgen, die sinnvoll wären, nicht durchgeführt werden, weil es billiger ist, die Menschen zu behandeln, die dann an Krebs erkranken und sterben, als 80 Millionen oder 40 Millionen Menschen, wenn man jetzt nur Männer nimmt oder so, eine Krebsvorsorge zu bieten. Also, ja, man geht lieber hin und sagt, ja, okay, wie soll ich das nennen? Wir als Krankenkasse bezahlen so und so viele Krankheitsfälle von dieser, zum Beispiel habe ich eine Show über Hodenkrebs gemacht, das ist ein gutes Beispiel, weil da wird die Hodenkrebsvorsorge auch erst viel zu spät von der Krankenkasse bezahlt. So dass junge Männer da einfach nicht hingehen. Weil sie denken, ja, ey, wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt, dann muss ich das auch nicht machen. So. Und dann
außer wenn man einen Fall schon mal in der Vorgeschichte der Familie hatte. Also, oder eine andere Krebsart schon mal in der Vorgeschichte der Familie hatte, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es übernommen wird.
Genau, aber da bezahlen sie es dir dann auch nur, weil du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, genau, als junger Mann daran zu erkranken, ist definitiv höher, zum Beispiel bei Hodenkrebs, als alter Mann. Und trotzdem bezahlen sie es nicht, weil sie sagen, ja, okay, das sind 8000 Fälle im Jahr, beispielsweise bei Hodenkrebs. Das kostet uns, was weiß ich, sage jetzt Summe X, 20 Millionen Euro, diese Menschen zu behandeln, oder 10 Millionen Euro zu behandeln, zu operieren, zu therapieren, nachzusorgen, was auch immer, kostet uns 10 Millionen Euro, aber bei wie viele Männer unter 40 Jahren haben wir in Deutschland, sag ich mal 10 Millionen, da kostet die Vorsorge, kostet beim Arzt 35 Euro, ich sag jetzt nur Zahlen in Dings, 10 Millionen mal 35 Euro sind 350 Millionen Euro. Ganz einfach, dann sagt man, ja, bezahlen wir halt lieber die OPs. So, so ist es. Und da wird keiner, der bei einer Krankenkasse arbeitet, mir erzählen, dass es nicht ganz genau so ist. So, ne? Ich meine, es gibt ja ganz extreme Fälle, zum Beispiel mittlerweile gibt es so eine Muskelerkrankung bei Kindern, die mit einer Spritze heilbar ist. Ne? Und komplett heilbar. Diese Spritze kostet aber $1 Million. Das ist ein Medikament.
Oder zwei. Ja.
Oder zwei, also auf jeden Fall über 1 Million. So, ne? Also eine astronomische Summe für fast alle Menschen. Und wenn du damit denkst, dass die Entscheidung ist, ich habe dieses Geld nicht, um mein Kind zu retten, um ein Kind am Leben zu halten, weil das Geld ist einfach nicht
das
da.
Das ist halt hart, Alter.
Das ist schon krass. Ne?
Ja, das ist halt hart.
Und da sagt ja auch keine Krankenkasse, ja, die Millionen, die geben wir euch. So, machen die einfach nicht. So, das ist, ja. Am Ende sind Krankenkassen Wirtschaftsunternehmen. So wie ja. Bowlingbahnen und Restaurants und alles andere auch. Sie sind nicht da, um wenn man die Menschheit zu retten. Und ich hatte diesen Fall noch nicht bei wirklich ernsthaften Dingen, dass ich mit einer Krankenkasse um irgendwas streiten musste. Aber ich glaube, dass ganz viele, die uns hören, das schon hatten. So, ne? Und ob es jetzt Krebs ist oder Depression oder was auch immer, wo dann die Krankenkasse sagt, nö, das übernehmen wir aber nicht. Obwohl es der Person helfen würde. Und das ist fast immer eine Rechnung. Das ist dann einfach eine Rechnung, so im Sinne von, ja, wir übernehmen lieber die Folgen nachher. Das ist so ein bisschen wie bei, da ist es kein finanzielles Ding, aber in Deutschland, ich hatte letztens jemanden in meinem erweiterten Umfeld, der war von Stalking betroffen. Stalking ist ein Riesenproblem. Und da ist es aber auch so, da wird, also ich weiß, dass es jetzt ein Gleichnis, was nicht komplett sauber ist, aber bei Stalking greift die Polizei, der Staat auch erst ein, wenn etwas Ernsthaftes passiert ist. Dann wird dem Stalking-Opfer geholfen, davor nicht. Also wenn du nur jemanden hast, der dich anruft und bedroht und so, solange das nicht direkt super nachweisbar ist, passiert dann gar nichts. Erst wenn diese Person, was immer sie auch hat, bei dir im Garten steht und dich wirklich körperlich bedroht oder angreift oder bespuckt oder sowas, dann wird gehandelt. Aber meistens auch in einem Maße, ich denke, dass viele, die uns zuhören, die schon mal vom Stalking betroffen waren, wo die meisten Leute sagen würden, viel zu wenig.
Ich weiß nicht mehr, bei welchem Hollywood-Star das jetzt der Fall war, aber sie baut ihr Haus in eine halbe Festung um, weil sie halt einen Stalker hat. Ich weiß, ich habe das irgendwo letztens gelesen. Ich weiß
es
nicht.
Da wird sie nicht der einzige Hollywood-Star sein, sag ich mal so.
Nee, sie hatte das wirklich, weil das irgendwie ganz extrem ist, weil er halt auch irgendwann mal letztens auch bei irgendeiner Lesung ist er oder bei irgendeinem Interview ist er auf die Bühne gesprungen oder vorgerannt. Du musst echt mal überlegen, okay, wir reden jetzt gerade über die Star-Ebene, aber es gibt ja auch eine normaler Mensch-Ebene. Ganz normal, zum Beispiel eine Frau wird gestalkt von einem Typen. Die hat mit dem nichts, sie kennt ihn vielleicht nicht mal, er hat sie mal gesehen, sie arbeitet irgendwo in einem Laden, er hat sie dort gesehen und hat sich in sie verliebt. Also Stalking und dann läuft er ihr halt die ganze Zeit hinterher, spricht sie an, wirft Briefe in ihrem Briefkasten, weiß inzwischen, wann sie wohin geht, wo sie einkauft, ihr Kennzeichen, kennt die Freunde, weiß alles und benutzt das, all diese Infos und erzeugt ihr einen immensen Druck. Ich habe von jemandem mal gehört, dass eine sehr bekannte deutsche Künstlerin, die hatte einen Stalker. Der Stalker hat eine Homepage gemacht, in der er die Leute auf die Hochzeit hinweist, die er mit diesem Star haben wird. Und Einladungen verschickt hat. Also man muss sich das jetzt mal vorstellen. Ich hatte ja auch mal so eine Situation, dass eine Zuschauerin war während einer Show sehr präsent, sag ich jetzt mal. Nach der Show stand die auf einmal im Backstage. Ich stand da mit, das war in Münster, ich stand da mit meiner Managerin und noch zwei anderen aus dem Management und meinem Tourbegleiter. Und auf einmal stand die hinter der Bühne, ich möchte mit Özcan reden. Und dann waren erstmal perplex. So, hä, was? Und mein Tourbegleiter hat mich dann gleich beiseite gedrückt.
Hat er erstmal stabilen Elbow-Drop gegeben?
Nee, er hat mich beiseite gedrückt und hat zu ihr gemeint, ja, lass mal kurz reden, wir klären das gleich. Dann habe ich erst rausgefunden und realisiert, wer sie war, weil sie hatte mir schon vorher unzählige Sprachnachrichten geschickt auf Insta. Und später habe ich sie dann auch blockiert, weil sie nach diesem Vorfall mir bis um 3 Uhr nachts geschrieben hat, hey, ich warte hier immer noch, wann kommst du denn? Und dann dem Management übel lange E-Mails geschrieben hat. Und deswegen mussten wir dann halt bei den kommenden Shows wirklich drauf achten, ob sie reinkommt oder nicht. Hm. Und es war unangenehm, aber ich habe jetzt darin keine Gefahr großartig gesehen. Aber jetzt stell dir mal vor.
Gab es denn dann den Moment, an dem die damit aufgehört hat?
Weiß ich nicht, weil ich weiß, dass die dann blockiert wurde. Ich habe dann auch nicht mehr nachgefragt, weil mich das einfach zu sehr belastet. Ich rede jetzt, ehrlich gesagt, ist jetzt vielleicht fast ein Jahr her oder 8, 9 Monate ist es her. Ich müsste sogar nochmal gucken, wann die Münzer-Show war, aber rede ich jetzt wieder das erste Mal darüber, weil ich einfach das komplett weggelegt habe. In der Anfangszeit hat es mich schon belastet, weil es war halt echt immer ein Thema. Wir haben jetzt nochmal alles durch, die haben dann auch ja das Bild rausgefunden über Social Media und dann wurde es halt auch an die Sicherheitsleute und dann musste man halt gucken, ob sie reinkommt oder nicht. Weißt du, weil es war halt auch...
Darf man, glaube ich, auch drüber sprechen, in dem anderen Fall, den ich kenne, jetzt zum Beispiel aus der Öffentlichkeit, weil sie es selber öffentlich gemacht haben und ich es durch meinen Job dann auch mitbekommen habe. Christina Luft und Luca Henny hatten ja auch eine Stalkerin oder haben eine Stalkerin. Und in der Zeit, in der ich bei Let's Dance war, tauchte die auch immer wieder bei der Show auf und die tauchte auch bei den Live-Shows auf. Und hat auch jedes einzelne Mitglied dieser Let's Dance-Gruppe, also die Tänzer, sowie auch mich etc. angeschrieben und bombardiert mit Nachrichten. Und am Anfang habe ich das, weil mir nicht bewusst war, wie massiv das ist, so mit so, weißt du, ein bisschen mit Augenzwinkern abgetan und drüber gelächelt. Und als mir dann klar wurde, also ich wusste, die kannte die Hintergründe nicht und dass sie das seit Jahren macht und dass sie wirklich alles tut, um irgendwie einen Kontakt zu denen aufzubauen, fand ich das schon enorm erschreckend, weil diese Frau für Rationalität und jegliche Art von, also jeden Zugang verloren hat. Es gab keine Möglichkeit, der irgendwie, also die war schon im Gefängnis, die war unter Bewachung etc., der zu erklären, dass sie gar keinen Kontakt zu denen hat. Gar keinen. Und das, also sie in ihrer Welt ist sie mit denen befreundet. Und,
ja, hat, genau,
und das, führt eine Beziehung, genau, mit denen, also so gesehen mit beiden. Und die Sachen, die sie mir da schrieb, am Anfang war das noch so, dass man darüber lächeln konnte. Und dann dachte man so, wow, was ist los? Also, was denkst du dir? Ne? Was stimmt mit dir nicht?
Ja, Bro, das ist ja wie die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Du verschickst Einladungen zur Hochzeit. Ja. Also überleg mal, was im Kopf schon alles passiert. Aber ich finde diesen Punkt sehr geil, dass diese, was du vorhin angesprochen hast, die rationale Welt ist komplett weg. Es ist eine Fantasiewelt aufgebaut worden. Also die Realität wurde von dieser Fantasie abgelöst und die Fantasie ist für sie die Realität, für diese Person. Und die sagt, wir haben eine Verbundenheit. Sie hat mich doch angeguckt, als ich zur Bühne gerannt bin. Also, sie hat mich ja da wahrgenommen. Sie weiß ja, wer ich bin. Sie weiß doch ganz genau. Also, ist doch klar. Ja, sie antwortet nicht, weil sie hat gerade viel zu tun.
Sie will ihn schützen. Solche Dinge liest man dann da. Ne? Jetzt antwortet sie mir nicht mehr, um ihn zu schützen. Oder er antwortet mir nicht mehr, um sie zu schützen. Also, jede Art von Ablehnung wird...
Ist auch eine Reaktion. Ja.
Genau, wird absurderweise umgedeutet als Reaktion. Ne, ja. Wenn die sagen, wir wollen dich nicht mehr, so im Sinne von, ihr wollt mich jetzt davor schützen, dass die Medien mich hier in die Öffentlichkeit und so. Und das ist ein bisschen wie bei Terroristen. Wenn du kannst mit Terroristen nicht diskutieren. Also das hat mal ein Sicherheitsberater der USA gesagt. Mit jemandem, der bereit ist, sich selber in die Luft zu sprengen, kannst du nicht rational anpacken und sagen, ja, mach das mal nicht.
Okay, jetzt setzen Sie sich mal ganz kurz den Finger vom Knopf. Ja. Wir wollen jetzt nur jetzt. Warum?
Genau. Du hast keine Mittel, solche Leute ohne Gewalt aufzuhalten. Und bei Stalkern ist es jetzt schwierig zu sagen, aber du kannst zumindest nicht hingehen und sagen. Und das meine ich ja. Ich verstehe auch, warum das für die Rechtsprechung schwierig ist, weil wo fängt Fantum oder wo hört Fantum auf? Also es gibt nun mal extreme Fans. Auch du und ich haben Fans, die zu sehr vielen Shows kommen, die Geschenke machen, die...
Ja, aber das ist... Genau, ja, aber du merkst...
Aber wo
du,
ist
du
der kennst, Übergang? Wo ist der Übergang? Du weißt
ja,
es nicht
aber so. man merkt schon, Basti. Also guck mal, Fans sind Fans, die supporten oder... Hey, jetzt war ein Fan bei mir bei einer Show, eine Zuschauerin, die hat ein Bild gemalt. Ey, ich habe die auch auf die Bühne geholt, weil ich fand das so cool, Mann. Verstehst? Die hat sich die Mühe gemacht, so ein Bild zu malen, war dann auch mit dem Papa da, wir haben Bilder gemacht auf der Bühne, weil das tue ich sehr wertschätzen. Aber der Übergang ist halt der, ab dem Moment, wo ja, du hast ja deine Künstlerseite, es gibt ja den Basti auf der Bühne und dann gibt's halt den Basti privat. Aber ab dem Moment, wo der Basti privat ist und du auf einmal an der Kasse stehst und jemand ist neben dir und sagt so, hi, ich weiß, dass du immer hier bist. Ab da fängt halt wahrscheinlich Stalking an. Aber jetzt habe ich
ja,
vorhin ganz
legal,
bewusst diesen...
Legal. Ja, wir sprechen natürlich. Gerade von den legalen Dingen, wo fängt Stalking an.
Ja,
also aber, dann gehen wir mit dem, ja, die Frau ist mir, hat mich an der Supermarktkasse angequatscht und offensichtlich geht die da immerhin, wenn ich einkaufe. Da gucken die dich von der Polizei und sagen, ja, schade. Und das ist gar nicht Vorwurf an die Polizei selbst. Es ist einfach, die Gesetze sind in dieser Hinsicht sehr schwierig. Und ich habe das bei Christina und Luca zum Beispiel auch mitbekommen, wie lange das gedauert hat, bis die jetzt mal wirklich Hilfe vom Gesetz bekommen haben gegen diese Frau. Aber das hilft halt auch immer nur begrenzt, weil die ist so entschieden, Kontakt zu denen zu haben und lügt und findet Wege, irgendwie in die Hallen reinzukommen, findet Wege, irgendwie deren Adresse rauszubekommen etc., es ist gar nicht so schwer, zum Beispiel rauszubekommen, wo jemand wohnt. Man muss halt nur die Bereitschaft haben, massiv zu lügen.
Ja, ich bin ja voll bei dir. Nur habe ich vorhin eine andere Ebene noch aufgemacht. Jetzt reden wir hier von der Person des öffentlichen Lebens Geschichte. Nur gibt's halt noch einfach die Menschen, die normalen Tätigkeiten nachgehen und die einen Stalker haben.
Genau, und da gibt es dann gar keine Hilfe gefühlt.
So, genau, weißt du? Und das ist halt, du stehst in der Öffentlichkeit, du kannst noch argumentieren, hey, ich bin Künstler und ja, es gehört zu meinem Job, ich weiß, aber das ist mein Privatleben. Aber jetzt stell dir mal vor, was für eine Kulisse das ist, wenn du nach der Arbeit nach Hause gehst und die Person verfolgt dich, läuft dir einfach hinterher. Klar, du rufst dann die Polizei an und sagst, hey, er verfolgt mich. Und der sagt dann, ich bin hier auf dem Gehweg, ich laufe einfach hier die Straße entlang, was ist das Problem? Das ist ja auch die Sache. Letztendlich ist es legal, was da gemacht wird. Weißt du? Oder klar, ab dem Moment, wo du wahrscheinlich einen Brief einwirfst, da kenne ich die Gesetzlage nicht, wird schon ein bisschen heftiger. Aber wenn keine Gefahr ausgeht, ja ey, das ist, also...
Genau, und wer bemisst Gefahr, ne? Also,
genau.
Weißt du, ja. John Lennon zum Beispiel ist ja von einem Stalker ermordet worden. Chapman hieß der, ne? Der hat sich eingebildet.
Oh, stimmt.
Er wäre Mitglied der Beatles und er müsste John Lennon, ich weiß nicht mehr genau, er hat das nachher vor einem Psychologen aufgesagt. Was hat Chapman nochmal gesagt? Er müsste ihn retten oder so. Jedenfalls hat er ihn erschossen. Er hat ihn gefragt. Er hatte seine neue Platte dabei, 1980 vom nicht Nakatomi Plaza, das ist aus Die Hard, so ähnlich, ein großes Apartmenthaus in New York, wo John Lennon und Yoko Ono zu der Zeit drin lebten. Und hat dann, obwohl er ein Riesenfan von John Lennon war, John Lennon erschossen. Und
oh, krass.
Ich meine, es ging um John Lennon, es ging um jemanden, der weltweit bekannt war. Aber das Phänomen des Stalkens war in dieser Art und Weise zu der Zeit noch gar nicht so richtig, es war noch nicht so bekannt. Und der Chapman ist immer noch im Gefängnis, bis heute. Also ist nie wieder rausgekommen. Yoko Ono verhindert das immer. Also es gibt jetzt irgendwelche Gutachten, dass er mittlerweile so weit therapiert wäre, dass man ihn rauslassen könnte. Und sie sagt halt, sie als Angehörige möchte das nicht. Verstehe ich auch. Also sie hat ja am Ende, er hat ja ihren Lebenspartner genommen.
Aber guck mal, hier steht zum Beispiel, die Polizei definiert Stalking als wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zu körperlicher und psychischer Gewalt. Ich glaube schon, dass sie in der Hinsicht... hier steht, seit 2007 ist Stalking, das strafrechtlich als Nachstellung bezeichnet wird, laut Paragraph. Also ich glaube, seit 2007...
Muss ich mir vorstellen, davor gab es noch nicht mal strafrechtlich.
Ja.
Da gab es keine strafrechtliche Regelung dazu, wenn dir jemand gegen deinen Willen folgt.
Ja. Das ist krass, aus, oder? Auflauern einer Person vor ihrer Wohnung, an ihrem Arbeitsplatz, war ist schon heftig. Also diese Angstkulisse will ich mir nicht vorstellen, wie schlimm das für Personen sein muss. Zumal du ja auch zum Beispiel in einer Beziehung sein kannst und gestalkt wirst. Ja, obwohl der weiß oder sie weiß, dass du in der Beziehung bist und dann gestalkt. Boah, das ist schon heftig, Alter. Ja, ich hätte schon Schiss. Also ich glaube, ab dem Moment, wo es halt in dein Privatleben wirklich reingeht, ist halt komisch. Und dann bauen halt Leute Festungen auf. Das ist halt die Kehrseite der Medaille bei manchen Hollywood-Stars, weißt du, bei denen man sich denkt, hey, bei denen ist alles geil, Jet Set hier. Aber da siehst du mal, sie ist ja eigentlich jetzt gefangen.
Genau, die ist gefangen jetzt in ihrem riesigen Haus. Vor genau, diesem irren Typen. Gefangen.
Und hat Schiss,
Lady Gaga vielleicht? Nee, ne?
Nee, ich weiß es nicht mehr, Bro.
Aber am Ende, bei diesem weltweiten Fame, die diese Leute haben, also jetzt Brad Pitt, Lady Gaga, was weiß ich, ich beneide niemanden davon. Also es ist ja kein...
Drew Barrymore, ja. In Angst vor Stalker, Panikraum, sie baut ihr Haus zur Festung um.
Also gut, klingt jetzt sehr nach Yellow Press, aber trotzdem kann ja, der Grundsatz kann ja wahr sein. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, so, ne, also dieses weltweit Bekanntsein führt dann dazu, dass du dich einigeln musst, dass du dich vor der Welt verstecken musst oder so, weil ein Irrer, zwei Irrer, fünf Irrer, also ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass Leute wie Brad Pitt oder so, die so weltweit bekannt sind, mehr als einen Stalker haben. Ich beneide da keinen drum. Ich finde, dass ich würde diesen Ruhm dieser Menschen überhaupt nicht haben wollen. Weil, nee, also ich möchte auch diesen weltweiten Ruhm nicht haben. Also dieses, Leonardo DiCaprio ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil er so zu den bekanntesten Menschen des Planeten gehört. Will man das wirklich haben? Will man wirklich in keine Bäckerei mehr reingehen können, ohne dass ein Auflauf? Ich habe dir das nochmal erzählt, dass Ronaldo hat sich mal für irgendein TV-Projekt oder für irgendeine Doku auf YouTube oder so einfach 10 Minuten in ein Café in Barcelona gesetzt. Einfach nur Ronaldo, ohne Verkleidung. Klar, überall waren Kameras, die waren aber alle versteckt. Und er hat sich einfach hingesetzt und hat einen Tee oder einen Kaffee bestellt. Und die Kellnerin fing schon an zu zittern, als sie ihn erkannte, weil er war ja nicht verkleidet, er war sofort erkennbar.
Bei mir zittern die auch, Alter.
Ja, aber...
Aber die haben Angst, dass ich abhaue, ohne die Rechnung zu zahlen.
Oh nein, er ist wieder da, oh Gott.
Zechenpreller, dieser scheiß Zechenpreller.
Er hat schon wieder den Zucker eingesteckt, scheiße. Ja. Und es dauerte wirklich keine 2 Minuten, bis Cristiano Ronaldo umringt war von 60, 70 Leuten, simultan. Und dann denkst du so, Alter, ja, ist bestimmt ganz geil, irgendwie der reichste und erfolgreichste Fußballer des Planeten zu sein. Aber willst du das wirklich? Also möchtest du wirklich keinen Kaffee mehr trinken gehen können? Gar
bin
nicht?
Bin ich voll bei dir, nur es ist ja keine Situation, die von heute auf morgen entsteht, Basti.
Nee, aber es ist eine Situation, die irgendwann entsteht, die du nicht mehr aufhalten kannst. Also Cristiano Ronaldo wollte erstmal nur gut Fußball spielen, denke
genau.
ich.
Genau. Und eine Lady Gaga war eine Musikerin, die hunderte Bars abgeklappert hat, überall gesungen hat, mit Freunden zusammensaß, Jam-Sessions hatte und dann vielleicht schon 20 Alben aufgenommen hat, auf eigene Kosten und es hat nie funktioniert und dann kam halt dieser eine Moment.
Genau.
Dieser eine Moment, der dann, wo es hieß so, hey, du bist cool, komm, wir machen, komm, lass uns mal das hier aufnehmen und dann hast du auf einmal einen Hit und auf einmal wird es ein Welthit. Genauso wie Leonardo DiCaprio, er war ein Schauspieler. Verstehst du, es sind erstmal Statisten, die im Hintergrund, und das ist der Traum, einfach mal vor einer Kamera zu stehen. Okay, bei Leo war das, glaube ich, so, als er schon ein Kind war oder jünger war, hat er das ja schon gemacht. Aber ich glaube, guck mal, ich so bei Leo, als ob wir zusammen im Kindergarten waren.
Ja, bei Leo. Die,
ey, bei Leo.
Die alte Keule, ey. Also wie ich und Leo damals früher, ne, als wir gemeinsam, mega Zeit. Ja, aber es ist aber der Effekt ist ja lustigerweise wirklich so. Du und ich kennen Leonardo DiCaprio nicht. Wir werden ihn auch sehr, sehr wahrscheinlich niemals kennenlernen. Trotzdem kommt es uns vor, als würden wir ihn kennen.
Ich werde am Donnerstag Mike Tyson kennenlernen.
Ich weiß, Alter. Das ist ziemlich geil. Also vielleicht sollten wir jetzt auch schon einen Disclaimer setzen, dass die letzte Folge von Bratwurst und Backler war. Für den Fall, dass du einfach irgendwas richtig Dummes zu Mike Tyson sagst und er dir einfach erfolgreich den Kopf von den Schädel, von den Schultern
prügelt. Ich hab so Schiss, Alter. Ich schwöre, ich hab so Schiss.
Ich glaube, Mike Tyson ist ein unglaublich netter, unglaublich fehlverstandener, eigentlich armer Typ. Der kommt ja aus, also man kann sich ja viele Dokus über den anschauen. Er hat ja einen Trainer, Gus D'Amato hieß der, glaube ich, so als wie so eine Vaterfigur. Weil Tyson halt mit 15 Jahren schon die Physis von einem 35-Jährigen hatte. Also es gibt ja Bilder von seinem ersten Amateurkampf.
Wahnsinn, ja.
Da steht da so ein Oberlauch, weißt du, so ein Basti mit so Ärmchen wie so Sellerie. Und da gegenüber steht halt einfach so ein 30-jähriger Straßenschläger, der halt leider erst 15 war. So, oder was halt gewusst, leider so.
Und hast du gewusst, warum er sich das erste Mal geschlagen hat?
Nee, keine Ahnung.
Weil jemand seine Taube getötet hat.
Stimmt, der ist ja Taubenzüchter, ne?
Genau, und der hat als Kind, gerade, der ist ja in einem harten Viertel groß geworden, und er hat irgendwie sein Geld zusammengerappelt und hat sich dann mit Tauben gekauft und hatte die versteckt an einem Ort halt. Und ist dann aber halt immer zu den Tauben, hat sich um die gekümmert und eines Tages hat halt mitbekommen, dass irgendein Typ dorthin gegangen ist zu seinen Tauben, auch in seinem Alter oder ein bisschen älter. Und dann ist er dahin gerannt und hat gesehen halt, wie der Typ die Taube in der Hand hat. Und dann hat er gesagt so, hey, lass meine Tauben in Ruhe. Und dann hätte der Typ einfach die Taube umgebracht. Und das war dann der erste Moment, als er den halt...
Das war ein krasser Fehler von dem Typen. So, das genau. war nicht klug von ihm.
Und dann hat er den halt weggeboxt. Und er hat halt damals nicht Kampfsport oder sonst irgendwas gemacht. Hat sich aber davor auch nicht geschlagen. Aber das war halt seine erste Schlägerei so gesehen. Und das hat sich dann ein bisschen rumgesprochen und dann war es halt so, dass er halt sich öfters geschlagen hat, weil man sich dann halt auch auf der Straße so einen Namen gemacht hat, aber halt auch Leute auf dich gewettet haben. Gesagt haben so, hey, mal gucken, wer dann gewinnt, wenn du das und das machst.
Ich glaube, das Leben des Mike Tyson, einmal um zu erklären, warum du ihn überhaupt triffst, du bist bei Moderator bei so einer Art Fragestunde mit ihm, ne?
Ja, genau, Mike Tyson Meet and Greet, das ist hier in... Offenbach ist das, glaube ich. Muss nochmal ganz genau. Sorry, ich habe den Kalender. Ich glaube, ja, müsste in Offenbach sein. Kapitoltheater. Ja, in Offenbach, genau. Und ja, ich war auch total aufgeregt, Alter. Als ich angefragt worden bin, ich so, was? Wie Mike Tyson? Weißt du? Ja, der kommt, Meet and Greet und ja, jetzt soll ich ihn interviewen. Ich werde den ganzen Abend moderieren. Und natürlich das Highlight ist dann Mike Tyson. Und Digga, das ist für mich, das ist so eine krasse Ehre, Alter. Einfach ihn nur kennenzulernen, weil ich ihn als Sportler unglaublich finde. Aber halt auch, weil ich ihn in gewissen Roasts gesehen habe. Auch bei Hangover feiere ich ihn halt voll ab.
Ja, weil ich glaube, Mike Tyson kann über sich selbst lachen mittlerweile. Ja. Ich glaube, dass Mike Tyson, natürlich ist er kein Einstein, also, ne, und das würde er von sich selber, glaube ich, auch nicht behaupten, aber ich glaube, es ist ein hochsensibler und eigentlich kluger Mensch, so, der aber natürlich unter Verhältnissen aufgewachsen ist und auch in einer Situation, ne, ich weiß nicht, Harlem wahrscheinlich oder die Bronx. Und dann hat er diesen Trainer gehabt, Gus D'Amato, das weiß ich noch, der dann ihn so unter die Fittiche genommen hat und gesagt hat, ich mag Mike zum Weltmeister. Und der war wie so ein väterlicher, weißt, so ein glatzköpfiger, 80-jähriger Italo-Amerikaner. Ja. So eine richtige, so eine alte Boxikone, der selber geboxt hat in den 20er Jahren. Und dann ist halt Gus D'Amato in dem Jahr, in dem Mike Tyson, glaube ich, mit 18, 19 oder so Weltmeister geworden ist, also unglaublich früh, ist Gus D'Amato an einem Herzinfarkt gestorben. Ich glaube, da ist Mike Tyson... Weil das wie sein Ziehvater war, ist der da fast drunter zerbrochen. Das muss ganz schlimm für ihn gewesen sein. Und dann kam halt dieser massive Ruhm. Ne? Der stärkste oder der schnellste, stärkste Boxer der Welt.
Der jüngste Weltmeister.
Der jüngste Weltmeister.
Immer noch.
Ja, wenn man sich die ersten, also wann war das so, 87, 86 oder so. Klar, da war ich noch nicht auf der Welt, aber da habe ich kein Boxen geguckt. Aber es gibt wenn du dir irgendwie Top 10 KOs von Tyson anschaust, das ist unglaublich. Also der ist in den Ring, ist auf den anderen zu, der andere hat zwei, dreimal daneben gehauen, Tyson holt zweimal aus. Und es sieht einfach aus, als wenn der andere Typ, und ich meine, wir sprechen von Profiboxern, wir sprechen nicht von irgendwelchen Kneipenschlägern, sondern Leute, die wirklich selber Weltmeister waren oder so, die hat er mit ein, zwei Schlägen aus dem Körper rausgeprügelt. Da ist die Seele hat den Körper verlassen in dem Moment.
Einfach, wo du so der denkst, so, tschüssi, ich geh mal Kaffee trinken.
Du hast einfach Mitleid gehabt, so, wo du dachtest, so, Alter, dem fliegen gleich die Haare vom Kopf, so, ne? Und das war halt besonders zu der Anfangsphase seiner Karriere. Und dann kam halt alles andere. Ne? Das Koks, Drogen, Frauen, Geld. Tyson hat mal gesagt, er hat 1 Milliarde in seinem Leben wahrscheinlich verschwendet, wenn man das so nennen möchte. 1 Milliarde ist natürlich krass. Ne? Also 1 Milliarde Dollar auszugeben für absurdeste Dinge. Dann gab es diese... Lustiger, also da haben wir vorhin sogar drüber gesprochen, also gab es diesen Vorwurf, dass er eine Frau vergewaltigt hätte, das ist bis heute nicht wirklich geklärt, was da passiert ist. Ne, da möchte ich mir auch kein Urteil drüber erlauben, aber das ist auch eines der Themen, wo man ihn besser nicht drauf anspricht, weil er sich bis heute da in dieser Hinsicht sehr ungerecht behandelt fühlt. Und glaube ich, seine Empfindung, ich spreche nur von seiner Empfindung, ist, dass diese Frau ihm das angehängt hat, um sich bei ihm zu rächen. Ne, und
die Story habe ich wirklich nicht gelesen. Ich habe nur ein Interview gesehen, wo ihn mal ein Journalist drauf angesprochen hat.
Mhm.
Und ja,
so random, war, so im Frühstücksfernsehen, ne?
Ja, es war sehr unangenehm. Es war sehr, sehr unangenehm.
Ja, also ein dunkelhäutiger Journalist hat ihn irgendwie angesprochen und hat gesagt, du bist ja jetzt hier in der Stadt und du hast den Bürgermeister getroffen von, ich weiß nicht, Cincinnati oder irgendwas. Und obwohl Mike ja ein verurteilter Rapist, also ein verurteilter Vergewaltiger ist, sagt der Interviewer. Und Tyson reagiert, nennen wir es mal, unentspannt.
Ja.
Bezeichnet den Typen einfach 50 Mal als fucking piece of shit.
Ja, fucking piece of shit.
Fucking piece of shit. Übrigens wird es für dich schön, auch mal jemand anderen zu treffen mit meiner Physis, der auch lispelt. Weil Mike Tyson ist ja neben mir, ich bin der bekannteste Lispler der Welt und dann Mike Tyson. Es gibt so ein süßes Bild, wo er so 2 Tauben aneinander hält und dann einer drunter geschrieben hat, now Keith. bei ihm würde ich aber vielleicht die Sprüche über Lispeln nicht unbedingt bringen, die du bei mir bringst.
Ja, das kann ich ja. Nee, aber für mich ist das wirklich, für mich geht ein Traum in Erfüllung, Alter. Also, dass ich den mal kennenlerne, das flasht mich schon, ehrlich gesagt.
Ist auch wirklich cool. Also,
ist halt echt cool. Ist halt echt cool. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Englisch abkacke. Das ist auch so eine meiner größten lustige Anekdote. Der Veranstalter hat wegen Shoutout-Video, weißt, hat gemeint, so, hey, kannst du eins machen? Und dann habe ich gemeint, am Ende sage ich von dem Shoutout-Video, yes, for other people and the Mother Brothers, yeah, I like it. My English good. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, kannst du überhaupt Englisch? Ja, aber das ist so, Alter, wir lernen halt so ein Basic-Englisch, Mann, in der Schule. Du kannst es nicht anwenden. Du hast, ich weiß nicht, dass dieses Yes, I like, ich habe ja die Nummer drüber, auch mit Pencilbox, by Ruler. Du gehst aus der Schule raus, du kannst es nicht. Das bringt eigentlich gar nichts. Das bringt dich gar nicht weiter in deinem Leben, das Englisch, was du da lernst.
Ja,
richtiges Englisch habe ich wirklich gelernt, indem ich mit Leuten, die Amis waren, die ich dann halt zum Beispiel durch den Job kennengelernt habe, habe dann Englisch geredet. Aber ansonsten, so habe ich es gelernt, indem ich dann immer wieder nachgeguckt habe, was hat denn der gerade gesagt. Aber so mit den Basics komme ich ja nicht weit, oder?
Weiß ich nicht, weil ehrlich gesagt, keine Ahnung, bin ich wirklich ein bisschen überfragt so richtig, weil ich weiß nicht genau, wie sehr mir mein Englisch jetzt zum Beispiel geholfen hat in der Schule.
Dein Englisch ist gut.
Es ist okay.
Aber ich glaube, du hast sehr oft Filme auf Englisch angeguckt.
Ja, viele Pornos.
Ja. Like that.
Come into my face.
Ich muss dir ganz kurz eine Geschichte noch erzählen. Mein Cousin, wir haben damals, mein Cousin in der Türkei, wir haben damals halt so einen Film angeguckt. Und er war halt auf Deutsch.
Wie du immer, so ein Film,
Alter. Ja, wir waren jung, Alter. Wir waren 14, 15. Ja, ein Porno, Alter. Aber der war halt auf Deutsch. Und dann hat er zu mir gesagt, immer währenddessen, ja, was sagen die gerade? Ich so, ist doch scheißegal, was die gerade sagen.
Also er konnte nur Türkisch, er hat nicht verstanden.
Ja, er konnte ja nur Türkisch. Aber er hat dann immer wieder gefragt. Weißt du, und, ja, was sollen die da sagen? Ja, hey, ich finde das geil, dreh ich mal um oder sonst. sonst irgendwas, aber deswegen
muss ich... Was hat die gerade gesagt? Er wollte einfach dem Plot folgen, das war ihm wichtig, ich verstehe das.
Der war immer so süß, Alter. Der konnte auch kein Deutsch, dann hat er zu mir gesagt, ich sag jetzt ein paar Worte und wenn ein deutsches Wort drunter ist, dann musst du sagen Stopp. Und ich so, okay, fang ein. Und der so, Leins, Moins, Freins, Coins, Freins, Moins, Freins. Und ich so, nee, da war gar nichts dabei.
Kein deutsches
Wort. Ja, aber das, da merkst du mal, wie Phonetik, also wie das für Außenstehende sich immer anhört, weißt du? Ich glaub, eine Sprache, Deutsch die man halt nicht spricht.
Ich glaube, Deutsch ist super, super schwierig zu verstehen. Auch, also super schwierig auch nachzuahmen, so wenn man es nicht... Für uns ist es ja unsere Muttersprache, deswegen ist es irgendwie easy, aber sonst, ich glaube, von außen betrachtet ist es super schwer.
Ja, die machen ja alle immer Hitler nach, wenn sie Deutsch nachmachen. Also ist mir wirklich aufgefallen, wenn jemand versucht... Deutsche nachzumachen, dann machen die immer so dieses Ah, vor, der Wald, des Wald. Und immer mit der Handbewegung.
Das Problem ist, dass die Leute glauben, dass wir wirklich so reden. Das ist ja das Erschreckende.
Ich habe mal Amis kennengelernt, die haben noch gedacht, dass Hitler lebt. Wirklich, also so Breakdancer und so. Und dann hatten die mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das Gespräch war, aber irgendwie so, where does Adolf Hitler live? So, und ich war so, what?
What?
Und ja, aber das ist, ja, gut, okay, das waren jetzt auch nicht die hellsten Kerzen.
Es waren halt Breakdancer. Wollen wir Özcan Kosa, Özcan, wie mein Vater dich nennt, wollen wir dem Özcan nicht das Beste wünschen für Mike Tyson, das große Treffen der Giganten. Ja. Ein Meter gegen einen Meter Faust.
Du moderierst das jetzt so an, wie als Mike Tyson und ich würden jetzt in den Ring kommen.
Oh ja!
Ja, mach das mal bitte.
Okay. Was sagt Michael Buffer am Anfang immer noch?
Ladies
and gentlemen, welcome to the fight of the century. Today, in the left corner, we call him Mighty Little Hands. Mit einem Kampfgewicht von 12 Kilogramm. Özcan Kosa! Gegen ihn. Der Herausforderer. Du bist der Titelverteidiger. In meiner Story bist du der Titelverteidiger.
Ich für Lauch. Das ist die Weltlauch.
Die Weltlauchmeisterschaft.
WLO.
WLO, die World Lauch Organization.
Organization, ja.
For the title belt. Mike. Iron Tyson, Iron Mike war es ja. Iron Mike Tyson mit einem Kampfgewicht von 168 Kilogramm und einer Schlagkraft der Titanic. Wer wird gewinnen? Let's get ready to rumble! So, das war's. Nicht schlecht,
Basti,
oder?
Ich bin wirklich glücklich, dass du Comedian geworden bist und nicht... Ansage oder Moderator bei einem Boxkampf.
Danke, Mighty Little Hands. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Passt auf euch auf, wir küssen eure Augen. Nur das Beste für euch.
Du erwartest, dass ich noch was sage, gell?
Nein,
wie du noch
nicht.
Drauf
ich hab's schon ausgemacht.
Ja. Und wenn es Stickerei gibt, dann ruft Mike Tyson.